Ja, jetzt habe ich Marina Wetzelmeier im Gespräch und wir sprechen über die Präsidentschaftswahlen auf den Philippinen, aber auch generell über die Wahlen, denn am vorigen Montag, dem 9. Mai, wurde noch mehr gewählt auf diesem Inselstaat, der auch so ein bisschen unübersichtlich ist, so viele Inseln. Und da das auch so ausgedehnt ist, dauert es auch noch eine Weile, bis alles wirklich genau ausgezählt ist. Marina, was wurde am Montag gewählt und was ist bislang an Ergebnissen durchgedrungen?
Ja, wie du gesagt hast, es wird noch eine Zeit lang dauern, bis die Wahlergebnisse offiziell sind. Also bis Ende Mai wird dann das endgültige Ergebnis erwartet. Und es gab generelle Wahlen. Also das, was jetzt am meisten Thema ist, auch international, ist die Präsidentschaftswahl. Die findet alle 6 Jahre statt. Die Vizepräsidentschaft wurde auch gewählt. Das wird auf den Philippinen direkt gewählt. Also die Vizepräsidentin, Vizepräsident wird direkt gewählt und eben unabhängig von der Präsidentin, vom Präsidenten. Gleichzeitig gab es auch Parlamentswahlen. Da ist ganz interessant, da gibt es ähnlich wie im amerikanischen System einen Kongress. Also das Parlament besteht eben aus Oberhaus und Unterhaus. Und das Oberhaus ist der Senat. Und genau, das Unterhaus sind ist das Repräsentantenhaus. Und das Parlament wird alle 3 Jahre gewählt. Und genau, Senatorinnen und Senatoren wurden eben auch direkt gewählt. Also das sind auch eine Personenwahl. Im Repräsentantenhaus werden Parteien gewählt. Und dann gibt es noch auf allen weiteren Ebenen, also in den Provinzen wurden die jeweiligen Gouverneure, Gouverneurinnen gewählt. Dann Bürgermeisterinnen, Bürgermeister bis zu den Gemeindevorsteherinnen, Gemeinderäten, Bezirksräten. Ich übersetze das jetzt mal, also municipal. Auf der Municipal-Ebene wurde gewählt, ja, also gibt es einige Ergebnisse noch auszuwerten. Das erklärt vielleicht auch, warum das jetzt noch so lange dauert, genau.
Und Favoriten sind jetzt ja Abkömmlinge aus sozusagen berühmten Familien. Die Familie Marcos ist vielleicht einigen noch so im Hinterkopf. Imelda Marcos, die hatte so eine beeindruckende Schuhsammlung. Und Duterte war der bisherige Präsident und der hat auch Teile der Familie ins Rennen geschickt. Wie muss man das bewerten, diese Familienerbe?
Ja, also grundsätzlich ist es so, also ich hatte es erwähnt, ein Großteil der Wahlen sind Personenwahlen. Also es sind Persönlichkeiten wichtiger, auch aus Sicht der Wählerinnen und Wähler, als jetzt Parteien zum Beispiel. Und die Politik wird grundsätzlich von Familienclans dominiert und teilweise Familienclans, die ja rivalisierend zueinander stehen. Und ja, Familie Marcos ist eben bekannt geworden, weil eben Ferdinand Marcos in den 70er, 80er Jahren autoritär regiert hat. Seine Frau Imelda Marcos, die ist mittlerweile 92 und auch in der Politik gewesen. Und ja, der Ferdinand Marcos Junior, das ist eben der Sohn des Diktators, der war in den 90er Jahren, seit den 90er Jahren auch weiterhin in der Politik. Und genau, er war jetzt Senator und hat eben kandidiert für die Präsidentschaft und hat, auch wenn die Ergebnisse noch nicht offiziell sind, hat er schon mit einem sehr großen Vorsprung sozusagen gewonnen. Also er steht jetzt bei 59% der Stimmen. Und ja, das heißt, er hat auch einen sehr großen Vorsprung zur Zweitplatzierten, die hat nur halb so viele Stimmen wie er. Und das ist ja ein historischer Erfolg, muss man sagen. Und die Vizepräsidentin, die oder wahrscheinlich Vizepräsidentin sein wird, ist die Sara Duterte. Die steht jetzt bei 61% der Stimmen und Sara Duterte ist die Tochter des derzeitigen Präsidenten. Genau.
Der derzeitige Präsident Rodrigo Duterte, mir schien das so ein bisschen schon ein lupenreiner Populist, so nach dem Vorbild Donald Trump. Trifft es das und wird sich das so fortsetzen, so dieser Populismus? Kann man den auch bei Ferdinand Marcos Junior vielleicht beobachten?
Ja, also der Vergleich zu Trump, also von Duterte zu Trump, der ist immer wieder gefallen. Also das kann man von seinem politischen Stil kann man die beiden durchaus gleichsetzen. Bei Marcos ist es schwierig zu sagen, weil er jetzt glaube ich, von der politischen Richtung her ist er ähnlich wie Duterte. Also ist auch ein Hardliner und auch gerade in Bezug auf Kriminalitätsbekämpfung oder auch in Bezug auf Menschenrechte auch eher ein Hardliner, also in Bezug auf, er hat zum Beispiel, ist ja dafür, dass es für Drogenkriminelle die Todesstrafe geben soll. Ja, Todesstrafe wurde in den 90ern auf den Philippinen abgeschafft. Der Marcos ist zum Beispiel in bestimmten Fällen wieder für eine Einführung. Was ihn vielleicht unterscheidet von Duterte, ist die Rhetorik. Also Duterte ist ja da so, hat einige Grenzen überschritten in Bezug auf sexuelle Beleidigungen und Beschimpfungen. Also der hat da wirklich sich da keine hat er jetzt keine Hemmungen, sagen wir mal so. Also Duterte in Bezug auf seine Rhetorik. Bei Marcos fällt das jetzt nicht so auf. Man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, es ist zwar eine Kontinuität da in Bezug auf die politische Haltung. Sie stehen sich ja politisch auch nahe und die Familien stehen sich ja auch nahe. Und ja, aber ein bisschen vorsichtiger vielleicht in Bezug auf die Sprache. Und genau, man muss auch sagen, im Wahlkampf hat man noch nicht sehr viel bemerkt von inhaltlichen Punkten, die Marcos umsetzen möchte. Das wird eben dann noch sehr spannend.
Kann man da eigentlich auch schon Unterschiede bemerken? Also es wurden ja verschiedene Dinge nun gewählt. Präsident und Vizepräsidentin stehen so ein bisschen im Fokus, weil sie doch auch eine wesentliche Bedeutung haben. Aber Parlament und auch regionale Wahlen, gibt es da dann auch Unterschiede, was die Menschen gewählt haben? Also haben sie dann da vielleicht doch eher diese Menschen gewählt, die nicht gemäßigt links oder was auch immer liberal sind, und lokal oder im Parlament sind dann vielleicht doch auch andere Kräfte mit drin?
Ja, leider nicht. Also im Senat sind 24 Personen und alle 3 Jahre werden jeweils 12 Personen gewählt. Das heißt, bei den letzten Wahlen vor 3 Jahren haben im Senat bereits die Duterte nahen Politikerinnen und Politiker die Mehrheit erlangt. Und am Montag eben bei der Wahl wurden eben die anderen 12 Senatorinnen und Senatoren gewählt. Und da gibt es nur eine Kandidatin aus dem liberalen Lager, die es geschafft hat unter die 12. Das ist Teresa Hontiveros, die schon seit einigen Jahren eben auch in der Politik ist und im Senat. Alle anderen sind eben Befürworterinnen und Befürworter des bisherigen Regierungsstils. Genau.
Ja, jetzt hast du dich auch mit der Linken auf den Philippinen beschäftigt. Du hast 2020 im Mandelbaum Verlag ein Buch zur Linken auf den Philippinen veröffentlicht. Und wir beobachten ja hier in Europa doch auch häufig, dass die Linke gespalten ist und vielleicht auch manchmal deswegen nicht so gut erfolgreich sein kann. Ja, wieso also dieses Scheitern der linken oder gemäßigten Mitte auf den Philippinen gegen diese populistische Front aus der Vergangenheit, der auch doch mit Skandalen zu kämpfen hatte, also sowas wie Korruption und Ähnliches wurde da vorgeworfen. Wieso kann sich die Linke da so schlecht durchsetzen?
Ja, das ist natürlich spannend, weil gerade zur Zeit der Marcos-Diktatur in den 70er, 80er Jahren war die Linke sehr stark, also vielleicht auch aufgrund der politischen Umstände. Also die radikale Linke war sehr stark, weil sie auch im Untergrund ein großes Netzwerk hatte und auch den bewaffneten Kampf geführt hat und so also eine Art Guerillakampf geführt hat und gleichzeitig aber auch ein großes Netzwerk an verschiedensten zivilgesellschaftlichen Organisationen und Parteien aufgebaut hat. Und das hat in diesem Kontext der Diktatur, war sie da eine der stärksten Gegnerinnen von Marcos. Und ja, es war dann so eine Mischung aus internen Zerwürfnissen und auch gesamtpolitischen Ereignissen, die dann dazu geführt hat, dass die Linke dann eigentlich auseinandergefallen ist und sich gespalten hat. Das eine war tatsächlich 1986, das Jahr ist vielleicht auch einigen noch in Erinnerung oder bekannt, als eben der damalige Diktator Ferdinand Marcos im Zuge einer friedlichen Revolution entmachtet worden ist. Das ist dann bekannt geworden als People Power Revolution. Und diese People Power Revolution ist aber eher von gemäßigten Kräften, Organisationen aus der Kirche, aus dem bürgerlichen Milieu getragen worden und gar nicht von der Linken, weil die irgendwie von diesen Ereignissen dann plötzlich überrannt worden ist und war daran gar nicht beteiligt. Und dann gab es Anfang der 90er intern einen Richtungsstreit. Also da gab es die eine Fraktion, die gesagt hat, wir müssten wieder zurück zu unserem Kernanliegen und das ist der bewaffnete Kampf. Und auf der anderen Seite gab es aber dann Gruppen, die gesagt haben, nein, wir haben jetzt eine Demokratie, es gibt demokratische Wege, Reformen zum Beispiel einzufordern oder umzusetzen. Und ja, an den inhaltlichen Zielsetzungen unterscheiden sie sich gar nicht so, aber der Weg dorthin, also da sind sie sich uneinig. Und ja, das ist halt eine Spaltung, die sich bis heute auch fortgesetzt hat. Oder das sind halt eigentlich linke Gruppierungen, die ja, miteinander auch gar nichts zu tun haben. Vielleicht punktuell mal in Bezug auf bestimmte Themen wie Pressefreiheit oder ja, Arbeiterinnenrechte, dass es da Kampagnen gibt, wo man zumindest auf Social Media ja, zusammenarbeitet oder vielleicht auch im Parlament ab und zu eben zusammenarbeitet, aber sonst haben die wenig miteinander zu tun. Und ja, und bei diesen Wahlen ist es jetzt so, dass viele linke Kräfte sich hinter die liberale Kandidatin gestellt haben. Die Strategie wäre gewesen, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt eine gemeinsame Kandidatin unterstützen und unsere Kräfte bündeln, damit diese Person auch eine Chance hat gegen Marcos. Ja. Und da haben sich eben viele linke Gruppen angeschlossen. Es gab zwar einen sozialistischen Präsidentschaftskandidaten auch aus der Arbeiterbewegung, ja, aber der war dann bei 0,15% oder steht gerade bei 0,15%, ja, war dann eben chancenlos. Genau.
Ja, das fand ich auch so faszinierend an deinem Buch, dass eben diese außerparlamentarische Linke eine große Bedeutung hatte, eben auch durch die Marcos-Diktatur seit 1971, die Communist Party aus den Philippinen, die im Untergrund agiert hat und auch einen bewaffneten Kampf gar nicht so unerfolgreich war. Gleichzeitig ja, hat das dann nicht so richtig funktioniert, diese Masse an Menschen, die da mitgemacht haben, dann auch in irgendwelche legalen linken Wege zu bringen in den 90er Jahren dann. Also, und du hast dich auch besonders mit Landrecht befasst. Wie bist du darauf gekommen? Du hast ja auch familiäre Bezüge zu den Philippinen, glaube ich. Wie würdest du die Philippinen mit diesen vielen Inseln beschreiben und welche Rolle spielt da so ein Kampf um Landrecht zum Beispiel?
Also zum Thema Landrechte bin ich im Zuge meines Studiums gekommen. Ich habe in Wien internationale Entwicklung studiert und da einige Seminare in Bezug auf Landgrabbing und Landrechtsbewegungen besucht. Und genau, bin dann darauf gestoßen. Und ich habe eben während meines Studiums schon versucht, so viel wie möglich über die Philippinen auch herauszufinden. Weil wie du sagst, ich habe philippinische Wurzeln und habe mich dann einfach mehr politisch mit dem Land beschäftigen wollen. Und genau, ich habe dann auch meine Diplomarbeit über die Landrechtsbewegung auf den Philippinen geschrieben, habe dort Kontakte geknüpft zu Organisationen vor Ort und war dann auch am Land unterwegs und habe dort ein paar Interviews geführt. Und ja, dann bin ich irgendwie bei dem Thema hängen geblieben. Ich habe dann auch nebenbei journalistisch auch über das Thema geschrieben. Und ich habe dann nach Abschluss meines Studiums 1,5 Jahre auf den Philippinen verbracht, wo ich dann eben mit denselben Organisationen auch wieder zusammengearbeitet habe. Und die Landfrage, die ist in den letzten Jahren ein bisschen ja, wieder in den Hintergrund gerückt, also auch für einige Organisationen, mit denen ich damals gearbeitet habe. Grundsätzlich ist diese ungleiche Landverteilung so ein ja, klassisches Erbe aus der Kolonialzeit. Also die Philippinen waren ja 300 Jahre lang unter spanischer Herrschaft und da wurden große Ländereien schon unter den Besitz der Kirche zum Beispiel gebracht und eben Menschen aus umliegenden Provinzen angesiedelt, die dort eben als Landarbeiterinnen gearbeitet haben oder dort Pächterinnen und Pächter waren. Und ja, dieses feudale System hat sich dann auch nach Ende der Kolonialzeit weitergezogen. Nur waren eben die neuen Grundbesitzerinnen und Besitzer nicht die Spanier, sondern eben dann lokale Eliten. Und ja, da hat man wieder diese Verquickung von, wenn man sagt, ja, ein großer Teil der Politik ist ja auch dominiert von Familienclans. Und gerade auf lokaler Ebene waren eben diese Familienclans gleichzeitig Großgrundbesitzer und vielleicht auch in der lokalen Politik wichtige Personen. Und ja.
Würdest du sagen, dass so ländliche Bevölkerung auch anfällig ist für so einen hemdsärmeligen Populismus, dass Duterte da doch vielleicht bei einigen Punkten konnte, ähnlich wie Trump, weil er eben irgendwie so bestimmte Sprache, irgendwie sowas getriggert hat da mit seiner Sprache?
Ja, das wäre vielleicht eine einfache Erklärung, genauso wie man jetzt sagen könnte, im jetzigen Wahlkampf, Markus hat deswegen so erfolgreich den Wahlkampf geführt, weil er eine massive Desinformationskampagne oder seine Unterstützerinnen eine massive Desinformationskampagne auf Social Media geführt haben. Und ja, Thema politische Bildung ist natürlich auch, hängt ja auch mit Zugang zu Bildung hängt ja auch damit zusammen, ob ich mir Bildung leisten kann. Also dann könnte man auch sagen, okay, ärmere Menschen oder Menschen am Land haben halt weniger Zugang zu Bildung und sind vielleicht anfälliger auch für Populismus. Was wichtiger ist, glaube ich, in dem Zusammenhang ist eher vielleicht die regionale Herkunft. Das war bei Duterte sehr stark. Die Philippinen sind ja ein Staat von 7600 Inseln und eben in über 80 Provinzen geteilt und es werden 170 Sprachen gesprochen auf den Philippinen und es spielt halt die regionale Herkunft schon eine wichtige Rolle. Das ist vielleicht, in Europa hat man das auch vielleicht etwas. Ne? Zum Beispiel in Frankreich hat man es ja, dass jetzt die Personen vom Land mit den Pariserinnen und Parisern vielleicht weniger zu tun haben oder da ein gewisses Misstrauen ist. So ähnlich ist es auf den Philippinen. Und Duterte kommt aus dem Süden, aus Mindanao und war dann lange Zeit ein Bürgermeister von Davao City. Das ist eben die größte Stadt in Mindanao. Und alleine die Tatsache, dass er aus dieser Region ist, hat ihm sehr geholfen, ja, dort Leute, Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Und genau, und das Interessante ist, Markus kommt aus dem Norden und man hat jetzt sozusagen Ferdinand Marcos Jr. und die Sara Duterte sind als Duo aufgetreten im Wahlkampf und konnten so die Wählerinnen aus dem Norden und die aus dem Süden sozusagen kombinieren, ja, und mobilisieren. Also das spielt eine wichtige Rolle.
Ja, mich hat auch diese religiöse Vielfalt da und dass das auch nicht unbedingt mit politischer Identität gleichzusetzen ist, fasziniert. Es gab wohl seit der 68er-Bewegung auf den Philippinen auch so eine christliche Linke sozusagen. Und andererseits gibt es auch eine muslimische Minderheit mit auch Separationsbemühungen. Welche Rolle spielt heute noch Religion auf den Philippinen?
Ja, das spielt eine große Rolle. Also es sind 90% der Menschen sind auch katholischen Glaubens aus den Philippinen und das ist auch sehr präsent, ja, also auch auf allen Ebenen, sei es jetzt auf der politischen oder auf der privaten Ebene, wird ihm Gott gedankt für verschiedene Dinge oder ja, es werden religiöse Feste auch sehr ernst genommen. Und ja, es ist interessant, weil es innerhalb der Kirchenhierarchie auch trotzdem politische, unterschiedliche Einstellungen gibt. Also du hast erwähnt, es gab ja oder gibt ja immer noch linke christliche Gruppierungen, die vor allem auch in so Regionen stark sind, wo es ungleiche Landverteilung zum Beispiel gibt oder in Bergbauregionen, wo jetzt indigene Gruppen auch von Vertreibungen bedroht sind zum Beispiel. Also da gibt es eben diese Basiskirchen, die da sehr stark eben auf Seiten der Menschen sind und sich solidarisieren und auch eben aktivistisch tätig sind. Und andererseits gibt es dann ja die Ebene der Bischöfe, ist da etwas konservativer vielleicht. Ja, kommt immer ein bisschen drauf an. Also zur Zeit der People Power Bewegung war das ein wichtiger Moment, dass der Bischof gesagt hat, ja, wir schließen uns der People Power Bewegung an, die dann eben zur Vertreibung des damaligen Diktators geführt hat. Jetzt ist unter Duterte diese Beziehung zur Kirche ein bisschen schwieriger gewesen, weil Duterte ja beispielsweise den Papst beleidigt hat. Und andererseits ist die Kirche sehr einflussreich in Bezug auf Gesetzgebungen. Ja, auf den Philippinen zum Beispiel darf man sich nicht scheiden lassen. Also es ist, glaube ich, neben den Philippinen gibt es noch den Vatikanstaat, wo Scheidungen verboten sind, also auf staatlicher Ebene. Und genauso ist es auch zum Beispiel bei Abtreibungsgesetzen, bei Allgemeingesetzen zur reproduktiven Gesundheit, da spielt die Kirche schon eine sehr wichtige Rolle.
Es gab jetzt ja auch Vorwürfe über Wahlbetrug und es handelt sich ja, wie schon gesagt, um ein sehr komplexes Wahlsystem, weil da alles, vieles auf einmal gewählt wird und auch fehleranfällig, wahrscheinlich wegen der vielen verschiedenen Inseln und so. Aber die Ergebnisse waren ja doch auch relativ eindeutig und den gesellschaftlichen Frieden werden Sie wohl nicht befördern oder wird das so weitergehen jetzt wie unter Duterte?
Ja, das wird zu beobachten sein, wie es dann weitergeht, ja, inwieweit. Es gibt mittlerweile, weil es Berichte gibt, ja, auch von Ungereimtheiten bei den Wahlen und es ist ja auch es gibt ja auch für eine elektronische Wahl auch und es gab einige Pannen mit den Auszählungsmaschinen beispielsweise. Gleichzeitig gab es aber auch Berichte darüber, dass Menschen daran gehindert worden sind, wählen zu gehen oder dass es da auch gewisse Einflussnahmen gegeben hat. Und es gibt auch derzeit bereits erste Proteste aus der Zivilgesellschaft gegen Marcos Duterte, also gegen dieses Duo und gegen das Wahlergebnis. Ja, und jetzt wird es eben spannend zu sehen, inwieweit jetzt dieses Ergebnis zu mehr Aktivismus dann wieder führt oder mehr Protest führt, inwieweit dann auch die politischen Rahmenbedingungen sich vielleicht verändern. Ja, wird es jetzt strenger sozusagen, wird der Raum sich zu engagieren enger oder ja, das ist jetzt noch schwer abzusehen. Ja.
Welche Hoffnung hast du denn für eine philippinische Linke? Könnte so eine ökologisch orientierte Linke einen Neuanfang bedeuten oder geht das nur mit einer breiten Sammelbewegung?
Also die Klimakrise ist auf den Philippinen ein großes Thema, also weil es natürlich als Inselstaat die Folgen der Erderwärmung schon seit Jahren spürt. Also einerseits, dass der Meeresspiegel steigt oder dass eben das Meer sich so erwärmt, dass die Fischerinnen und Fischer dass der Fang weniger wird. Und genauso auch mit den Taifuns, die immer stärker werden und häufiger werden. Dementsprechend gibt es auch eine sehr aktive Umweltschutzbewegung oder Klimaschutzbewegungen. Und die Bedeutung erkennt man auch daran, dass die Philippinen gerade für Umweltaktivistinnen und Aktivisten ein sehr gefährliches Land geworden sind. Also auch Umweltaktivistinnen werden mittlerweile bedroht und werden auch ermordet. Also da gab es in den letzten Jahren einige Fälle davon. Marcos zum Beispiel ist in Bezug auf Klimaschutz, sagen wir so, nicht sehr offen. Also er befürwortet beispielsweise den Ausbau der Kohlekraft. Es gibt auf den Philippinen ein Atomkraftwerk, das nie in Betrieb gesetzt worden ist. Also das war noch ein Bauprojekt von Marcos Senior, ist aber nie umgesetzt worden. Also da hat er sogar angekündigt, er könnte sich vorstellen, das in Betrieb zu setzen. Sara Duterte ist da ein bisschen grüner in ihren Ansichten, interessanterweise. Ja, also es ist sicher ein Thema, das auf den Philippinen stark diskutiert werden wird. Ja, und ich glaube allgemein, dass jetzt die linken Bewegungen sich auch mehr auf Themen spezialisiert haben, dass man schon versucht, das Ideologische ein bisschen wegzulassen und zu schauen, okay, es geht jetzt um Menschenrechte, es geht jetzt um Umweltrechte, ja, es geht jetzt um Frauenrechte. Also da merkt man schon eine Tendenz, dass man schaut, über Themen mehr oder besser zusammenarbeiten zu können.
Ja, Menschenrechtsverletzungen spielen immer wieder eine große Rolle, auch Verletzungen der Frauenrechte. Ja, wie kann sich so eine Frauenbewegung oder eine feministische Bewegung auf den Philippinen zum Beispiel da auch durchsetzen oder Gehör verschaffen?
Also es gibt eine sehr alte Frauenorganisation, die heißt Gabriela, und die ist einerseits als zivilgesellschaftliche Organisation sehr stark, und es gibt auch eine Partei, Gabriela, die auch derzeit im Parlament vertreten ist. Also über diese Wege versuchen sie eben da ihre Politik oder ihren Forderungen Gehör zu verschaffen. Genau, die sind eigentlich am aktivsten.
Jetzt gab es immer wieder ja auch auf den Philippinen, glaube ich, so ein bisschen gemäßigte Regierungen. Glaubst du, dass sich das auch immer so ein bisschen abwechseln könnte, dass dann immer mal wieder so Hardliner drankommen und dann wieder was Gemäßigtes?
Okay. Das war so bisher, das war die Hoffnung für diese Präsidentschaftswahlen, dass man jetzt sagt, weil es gab doch einige Kritik auch an Duterte, wobei die Kritik eben von politischen Beobachterinnen oder aus der Medienlandschaft oder von Politikwissenschaftlern getätigt worden sind. Und deswegen war die Hoffnung groß, dass man jetzt sagt, okay, nach Duterte ist jetzt Platz für eine gemäßigtere Kandidatin oder für eine liberale Kandidatin, wie in dem Fall eben Leni Robredo. Aber die Wählerinnen und Wähler haben sich dafür entschieden, dass sie den Kurs, der jetzt durch Duterte eingeschlagen worden ist, dass der weitergeführt werden soll.
Ja,
das war vielleicht vor den Wahlen auch ein bisschen zu erwarten oder zu befürchten, aber dass es in dieser Deutlichkeit ausfällt, das ist dann doch für viele, glaube ich, aus der Zivilgesellschaft ein bisschen ein Schock.
Ja. Ja, immer wieder kommt halt zurück auf dieses Thema, die fortschrittlichen gesellschaftlichen Kräfte können halt diese sozialen Ungerechtigkeiten oder ja das Sprechen darüber nicht richtig für sich ummünzen. Ja, vielleicht hat das ja doch auch was mit dieser außerparlamentarischen Tradition zu tun, dass eben zu viele Menschen gar nicht an so eine parlamentarische Veränderung glauben.
Das ist zumindest bei der radikalen Linken so, dass sie da zwar, es gibt Parteien, die im Parlament auch vertreten sind, ja, in der Minderheit natürlich, aber der Kern der engagierten Personen dann sagen, naja, über den parlamentarischen Weg, das ist jetzt nur eine Plattform, damit wir auch Gehör finden, aber an die großen Reformen über den parlamentarischen Weg glauben sie nicht. Ja. Andererseits die gemäßigteren Parteien, die ja auch aus der Zivilgesellschaft kommen eigentlich, waren über den parlamentarischen Weg auch nicht sehr, sehr erfolgreich. Ja, ich weiß nicht mehr, was deine Frage noch.
Ja, vielleicht auch nochmal die Wahlbeteiligung, steht die eigentlich schon fest? Kann man jetzt sagen, es gibt da eine große Anzahl von Leuten, die gar nicht mehr aufs Wählen vertrauen?
Na, interessanterweise nutzen sehr viele Filipinos und Filipinas ihr Wahlrecht. Es ist, glaube ich, die Wahlbeteiligung, das waren jetzt, glaube ich, 66 oder 65 Millionen Filipinos, die zur Wahl gegangen sind. Und das, obwohl ja, also man hat ja auch gehört, dass, ja, du hast erwähnt, es gab einige Probleme bei der Wahl, bei der Stimmabgabe, auch technische Probleme, und die Leute mussten teilweise 4 bis 6 Stunden vor den Wahllokalen warten und Schlange stehen. Und ja, das finde ich sehr bewundernswert, dass sie trotzdem wählen gegangen sind unter diesen Umständen. Und ist auch in der, auch viele Auslandsfilipinos, das ist ja auch ein interessanter Aspekt, Auslandsfilipinos und Filipinas sind auch wahlberechtigt, und da waren 1,7 Millionen Menschen, von ungefähr 10 Millionen Auslandsfilipinos sind wählen gegangen oder haben ihre Stimme abgegeben, und das sind so viele wie noch nie zuvor. Und ich habe davor auch für einen Artikel über die Wahlen und die Diaspora eine Umfrage geführt in Deutschland und in Österreich. Und ja, einerseits gibt es sowas wie ein Misstrauen in Bezug auf das System, und so ein bisschen glauben die Menschen jetzt nicht daran, dass sich großartig etwas verändern wird, also vor allem ja nicht großartig daran, was verändern wird, dass es Korruption gibt, ja, dass es eine Elitendemokratie ist auf den Philippinen. Gleichzeitig haben sie aber betont, dass es ihr Recht ist, wählen zu gehen, und dass ihnen das wichtig ist, das ist demokratische Recht. Das finde ich ein interessantes Spannungsfeld.
Ja, die Philippinen sind halt auch ein weit entferntes Land, muss man sagen. Und für die meisten Zuhörenden ist vielleicht immer noch so ein Bild von der ungeheuren Schuhsammlung von Imelda Marcos, zumindest für die Älteren. Aber vielleicht ist es ja auch wirklich spannend, da mal ein bisschen tiefer einzusteigen in die Geschichte der Philippinen. Und da können wir einerseits dein Buch, Die Linke auf den Philippinen, ja, von Marina Wetzelmeier im Mandelbaum Verlag erschienen 2020, empfehlen. Hättest du noch Empfehlungen, was vielleicht dabei helfen könnte, auch vielleicht so Romanliteratur, vielleicht aber auch Sachbücher, um die Philippinen besser zu verstehen?
Ja, es ist tatsächlich die Literatur über die Philippinen sehr überschaubar, wenn man jetzt von Reiseführern absieht. Was ich empfehlen kann, ist zum Beispiel das Handbuch Philippinen. Das gibt es in mehreren Auflagen. Das wird auch vom Philippinenbüro, also einer der eigentlich die wichtigste Informationsstelle für Politik, Wirtschaft und Soziales auf den Philippinen, in Bezug auf die Philippinen. Und ja, da gibt es eben das Handbuch Philippinen. Das ist zuletzt im Regio Spectra Verlag herausgekommen. Ja, erfährt man eigentlich alles. Da sind verschiedenste Artikel drin, beginnend bei der Geschichte über soziale Themen, wirtschaftliche Themen, Migration. Also ist sehr breit, da kann man sich gut informieren. Ansonsten, ich habe kürzlich den Roman gelesen, Torn into Pieces. Also der Roman ist auf Deutsch, der Titel ist Englisch, Torn into Pieces von Mo Schneider. Das fand ich sehr spannend. Also Mo Schneider hat selbst philippinische Wurzeln und lebt in Deutschland. Und sie hat einen Roman geschrieben, der nicht auf den Philippinen spielt, aber es geht um eine Dame und meine Frau, die illegal nach Europa gereist ist, um zu arbeiten. Und sie hat ihre Geschichte, die Geschichte dieser Frau, auch in so eine Art Horrorroman verpackt. Und es kommen dann eben Wesen aus der philippinischen Mythologie vor in dieser Horrorgeschichte. Das fand ich total spannend, wenn man eben ja auch ein bisschen was über die Mythologie und diese Wesen, diese Fabelwesen aus den Philippinen lernt, so Torn into Pieces von Mo Schneider. Und es gibt dann ganz frisch von Regio Spectra Verlag ein Buch, das heißt, das ist geschrieben worden von Personen mit philippinischen Wurzeln, die in Österreich und Deutschland geboren sind, also die zweite Generation. Das Buch heißt Common Diversities, junge Filipinos im deutschsprachigen Raum. Und da geht es einerseits um die Migrationsgeschichte in den deutschsprachigen Raum, also die Migrationsgeschichte unserer Eltern, muss ich ja aus meiner Perspektive sagen, und gleichzeitig aber auch viel um das Thema kulturelle Identität, um Sprache, um antiasiatischen Rassismus, also Dinge, die eben Menschen mit philippinischen Wurzeln ja im deutschsprachigen Raum beschäftigt, und das wird in verschiedensten Kapiteln reflektiert, und das ja, finde ich auch sehr spannend zu lesen.
Jetzt stimmen einen die Wahlergebnisse ja vielleicht so ein bisschen melancholisch, aber empfindest du die Philippinen auch als ein schönes oder faszinierendes Land dann manchmal, wenn du dort bist?
Ja, eigentlich immer, wenn ich dort bin und auch wenn ich nicht dort bin. Also ja, es ist natürlich die politische Situation immer so ein bisschen so ein Schatten über dem Ganzen, und auch wenn man sich mit Menschenrechten in den Philippinen mit Menschenrechten beschäftigt, ja, ist natürlich der Fokus auf schwierigen Themen gelegt, aber was ich schon schön finde auf den Philippinen, ist tatsächlich ja auch diese ja, Solidarität unter den Menschen, ein Zusammenhalt auch in der Zivilgesellschaft, ja, dass man jetzt auch gerade jetzt, dass man jetzt nicht sagt, ja, ich gebe jetzt auf, sondern auch in schlimmen Situationen, beispielsweise auch wenn eine Naturkatastrophe war, die Menschen überlegen dann, sind sehr lösungsorientiert. Ja, man sagt dann, ja, was machen wir jetzt? Wir packen jetzt an, wir bauen wieder alles auf und ja, wir arbeiten in die Zukunft, ja, beziehungsweise ja, man lebt mehr in der Gegenwart. Ich persönlich habe natürlich, ich kenne es einerseits aus Urlaub und andererseits habe ich auch ja, 1,5 Jahre dort gelebt. Das war mir auch sehr wichtig, um das einfach auch zu wissen, wie es ist, dort zu leben. Und ja, also ich fühle mich sehr wohl dort, ja, also von den Menschen her, von meiner Familie her sowieso, genau. Und ja, auch die Sprache finde ich auch sehr schön.
Ja, das war jetzt vielleicht ja doch nochmal auch ein etwas, was so ein bisschen vielschichtigeres Bild von den Philippinen zeichnet, wenn man da auch nochmal drauf schaut. Ich bedanke mich sehr bei Marina Wetzelmeier für das Gespräch und kann nur nochmal auf ihr Buch Die Linke auf den Philippinen, erschienen bei Mandelbaum 2020, hinweisen. Sehr lesenswert.
Ja, danke für die Interviewmöglichkeit.